freue mich sehr, hier zu sein, heute Morgen. Bevor ich Theologie studiert habe, habe ich Versicherungen verkauft im Aussendienst. Und ich habe mich beim Anfahren heute Morgen daran erinnert, dass ich das nicht selten auch hier in dieser Region tun habe. Und ich habe gedacht, es ist so viel ein coolerer Grund, um heute Morgen auf Efrätiken reinzufahren, zum Predigen und von Jesus zu erzählen, als zum irgendeine emotionslose Versicherungspolice zu verkaufen. Ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe, der noch in dieser Branche ist. Ist auch wichtig, aber es löst irgendwie weniger Emotionen aus. Das, was ich jetzt mache, löst viele Emotionen aus bei mir. Der Thomas hat schon gesagt, ich bin seit 10 Jahren angestellt in der FG Winterthur als Pastor. Und es ist mein Herzensanliegen, irgendwo mit Menschen zusammen den Jesus, den Gott immer mehr entdecken. Ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder, ich wohne in Winterthur. Das ist so ein bisschen zum Kontext. Wir könnten noch viel mehr erzählen, aber es geht heute Morgen nicht um mich, sondern es geht heute Morgen um Jesus. Als ich mit dem Stefan hin und her geschrieben habe für die Predigt heute Morgen, hat er mir grundsätzlich gesagt, du bist frei, über was für ein Thema du predigst. Und ich habe mich aber trotzdem entschieden für das, was vielleicht die meisten von euch erwartet haben, nämlich Auffahrt. Ich möchte bei dieser Thematik von dieser Himmelfahrt von Jesus bleiben. Ich weiss nicht, wie es dir geht in dieser Frühlingszeit. Es ist irgendwie immer so ein bisschen eine spezielle Zeit. Sobald die Natur so langsam aus dem Winterschlaf verwacht, kommt so eine Zeit, wo keine Woche gleich ist wie die andere. Da kommt dann irgendwann einmal Ostern und dann kommt eben die Auffahrt und dann kommt Pfingsten und irgendwo dazwischen drückt man dann noch die Frühlingsferien rein. Es ist irgendwie ganz viel Abwechslung, ganz viel Inkonstanz. Und das kann schon mal passieren, dass man in dieser Zeit so ein bisschen den Überblick verliert. Natürlich passiert das nicht an Ostern. Migros und der Coop sorgen schon dafür, dass Ostern nicht irgendwie zu kurz kommt. Also um Ostern kommt man irgendwie nicht herum. Auch um Pfingsten kommt man fast nicht herum. Da machen sich die Kirchen natürlich immer ein Zeugs daraus, wie das quasi die Geburtsstunde ist von der Gemeinde. Also auch Pfingsten ist immer prominent. Und jetzt hat es da irgendwo in der Mitte ganz unscheinbar, und man könnte es fast übersehen, die Auffahrt. Und ganz ehrlich, es ist ja eigentlich auch ein komisches Fest. Ein Viertag, was feiern wir eigentlich genau? Dass Jesus sich aus dem Staub gemacht hat. Das ist irgendwie passt das nicht so ganz ins Bild. Und vielleicht gerade besonders in der jetzigen Zeit, wo wir drin sind, wenn das auch schon gehört, Corona, wo vielleicht der ein oder andere von uns irgendwie frustriert ist und herausgefordert, vielleicht nicht erlebt. Gerade in dieser Zeit besonders könnte man sich doch sagen, Jesus, warum bist du genau gegangen? Wir könnten dich eigentlich jetzt da unten ziemlich gut brauchen. Und der Jünger ist es nicht anders gegangen. Wir werden das später dann im Text lesen. Die Jünger haben sich ja am Kreuz von Golgatha schon mal von Jesus verabschiedet. Und dann kommt er ganz unverhofft wieder zurück. Und jetzt, 1,5 Monate später, müssen sie schon wieder Tschüss sagen. Auch die finden das nicht so lässig. Und gleich, glaube ich, gibt es ganz viele gute Gründe, wieso dass Jesus wieder gegangen ist. Wieso dass wir auch den Auffahrtstag auch feiern als Festtag. Und diesen Gründen wollen wir jetzt in dieser Predigt zusammen auf die Spur gehen. Bevor wir den Text lesen, möchte ich noch mal kurz beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für den heutigen Morgen und für den Tag und für die Gelegenheit, hier zusammenzukommen in Freiheit. Auch wenn wir da und dort Einschränkungen müssen erdulden im Moment oder erleiden, haben wir es doch noch sehr gut im Vergleich zu anderen. Und wir dürfen uns jetzt wirklich an diesem Morgen einfach bewusst ausstrecken nach dir und wir wollen etwas von dir sehen heute Morgen. Ich bete, dass du jetzt durch die Predigt, aber auch durch alles, was sonst noch folgt an diesem Gottesdienst, dass du wirkst. Jesus, dir sind alle Möglichkeiten gegeben und ich bete, dass es wieder passieren darf. Und dass du auch den Text von dieser Auffahrt, von deiner Himmelfahrt, dass du den wie heute Morgen einmal neu entschlüsselst. Und du weißt, was wir hören müssen und was wir auch gut dürfen überhören. Amen. Ich möchte den Predigttext lesen. Die Auffahrt von Jesus ist nicht so wahnsinnig gut dokumentiert. Es gibt viele andere Geschichten, die besser dokumentiert sind, die fast in allen Evangelien vorkommen. Da ist es eigentlich eher eine Randgeschichte. Der neueste Bericht, den wir finden, oder der längste auch über die Auffahrt, finden wir in der Apostelgeschichte, wo der Lukas schreibt, quasi als Nachfolgebrief gegenüber seinem Lukas-Evangelium. Im Lukas reißt er den Text nur ganz kurz an und dann in der Apostelgeschichte 1, ab Vers 1, kommt dann so ein längerer Text, wo er dem Theophilus das schreibt. Ich lese vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Das ist ein relativ langer Text und man hätte sich da auf ganz viele einzelne Elemente können stürzen. Ich habe mich für heute Morgen entschieden, dass ich wie drei Verse rauspicken will. Drei Verse, die ich auch glaube, haben eine Relevanz für unser heutiges Leben mit Jesus. Ich möchte anfangen mit dem Vers 3. Vers 3 hat solche zwei Teile. Der zweite Teil heisst, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Die Jünger sind also in dem Moment, wo Jesus die Welt verlässt, offensichtlich nicht unvorbereitet. Bestimmt sind sie überrascht, vielleicht auch über den Zeitpunkt, das hat niemand gesehen. Aber Jesus hat die Jünger in diesen 40 Tagen seit seiner Auferstehung thematisch, inhaltlich darauf vorbereitet. Er hat ihnen immer wieder von dem Reich von Gott erzählt und hat sie gelehrt darüber. Und ich bin überzeugt, dass auch für unser praktisches Leben in der Nachfolge von Jesus elementar wichtig ist, zu verstehen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Das Reich Gottes ist ja nicht einfach der Himmel. Es ist auch nicht die Kirche. So selbstkritisch dürfen wir sein. Jesus selber sagt im Lukas 17, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist der Herrschaftsbereich von Jesus. Der sich mehr und mehr ausbreitet, wie es auch viele Gleichnisse von Jesus lehren. Mir hilft so beim Annähern an die Reich-Gottes-Thematik ein Bild. Darum steht da hinten auch der Flipchart. Und ich mit euch teile. Uiuiui. So, ich hoffe, da sieht man einigermaßen von überall drauf. So, also ich schicke gerade voran, bevor ich zeichne. Es ist stark vereinfacht. Also es stimmt nicht jedes einzelne Element. Ich kann dann euch nachher beim Zeichnen dann gerade sagen, will ich das nicht so ganz genau stimmen. Das ist ein Bild. He? Mal bis dahin. Was beschreibt das Bild? Der Teil da oben dran, das ist das, was in der Bibel ganz am Anfang beschrieben ist. Jeder von uns, der die Bibel schon mal von Anfang an gelesen hat, weiss, da ist die Rede von der Schöpfung, wo Gott Himmel und Erde macht. Und es ist alles in einem Zustand, wo Gott sagt, es ist super, es ist gut, irgendwann ist es sogar sehr gut, wenn er an die Menschen sieht. Ein Zustand, wo alles ideal ist. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du dort am Anfang von der Bibel schon hast angefangen zu lesen. Es ist ja etwa zwei Kapitel lang super und ab dann geht es eigentlich nur noch bergab. Darum die Linie. Es ist allgemein wie die Bibel eine Sache so. Die ersten zwei Kapitel der Bibel sind super und die letzten zwei auch wieder. Dazwischen menschelt es ziemlich stark. Also es ist nicht alles happy-clappy. Da oben ist es aber fantastisch. Zwei Kapitel lang alles gut. Und dann fängt der Mensch an, gegen Gott zu rebellieren. Dann wird der Mensch plötzlich grösser sein, wird sich selber auf den Thron setzen und es geht bergab. Ich bin mir bewusst, die Linie, das ist jetzt eine von den Sachen, die in dem Bild vielleicht ein bisschen hinken, das ist nicht linear. Es gibt in dieser Geschichte, wo die Menschen sich abwärts entwickeln, auch immer wieder Highlights, die wir in der Bibel davon lesen. Aber im Grossen und Ganzen, Menschen wenden sich von Gott ab und sie hätten sich am Schluss selber bestraft. Bis irgendwann Gott nach vielen anderen Versuchen, die Menschen wieder zu sich zu rufen und um sie zu ringen und das alles nicht bringt, zieht er irgendwann seinen wichtigsten und besten Joker und schickt Jesus auf die Welt. Der Punkt da unten ist der Punkt von Ostern. Das ist der Punkt in dieser Geschichte, wo sich alles ändert. Ab da fängt wie eine neue Dimension an. Ab da geht es aufwärts. Und man landet wieder da oben, das ist das, was ich vorher gesagt habe, das sind die letzten zwei Kapitel der Bibel, die uns wieder beschreiben. Neue Himmel, neue Erde. Was da an Ostern passiert, es ist noch nicht so wahnsinnig lang her und ihr habt da bestimmt auch eine Predigt darüber gehört, verändert alles. Das ist das einschneidendste und wichtigste Momentum in der Geschichte der Menschheit. Es findet ein Herrschaftswechsel statt. Jesus wird durch seinen Tod und durch seine Auferstehung erhöht. Er nimmt den Platz ein zur Rechten von Gott, wie es heisst. Er ist dort, wo er hingehört. Er ist der, der die Herrlichkeit vom Himmel für uns verlassen hat. Und an der Auffahrt, und da kommen wir dann langsam wieder näher, geht er an den Platz zurück, an den Platz vom Regieren. Und die Jünger haben das ja oft nicht verstanden. Sie sind davon ausgegangen, dass der Messias, der dann da irgendwann mal kommt, der ihnen ja versprochen war, dass der das Volk oder die Israeliten, dass er sie politisch, militärisch befreit. Und sie fragen dann sogar da wieder, hey, wann richtest du das israelitische Reich wieder auf? Aber Jesus ist um mehr gegangen als um Israel. Der irdische Jesus, der Mensch Jesus, der über die Erde gelaufen ist, war da gewesen, an einem spezifischen Ort und sichtbar für ein paar spezifische Menschen. Der auferstandene und aufgefahrene Jesus ist zwar unsichtbar, aber dafür für alle Menschen da. Und Bewegung geht ja am Schluss auch, das werden wir ja dann auch lesen, von Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Ecke dieser Erde. Also Jesus hat nicht nur an dem Ort, wo er quasi wirklich sichtbar war, wollen wirken, sondern darüber aus. Und er macht das, indem er ein neues Reich aufrichtet. Und ich weiß nicht, ob ihr Offenbarung 21 schon mal gelesen habt, auch das ist ja heute schon kurz angeklungen. Offenbarung 21 zeichnet ein wunderschönes Bild. Wir wissen, wo die ganze Geschichte mit dieser Welt endet. Wir wissen, auf was es herläuft. Wir dürfen wissen, dass der auferstandene und aufgefahrene Jesus jetzt gerade etwas am Vorbereiten ist. Er stellt seine Schöpfung wieder auf die Füße. Und wir laufen auf einen Ort hier ohne Tränen, ohne Krieg, ohne Hunger, ohne Neid, ohne Leid, ohne Ungerechtigkeit, ohne Habgier. Das ist alles weg irgendwann. Stattdessen richtet er einen Ort ein von der Liebe, von der Gottesnähe, vom Frieden, Gerechtigkeit und so weiter. Auf das läuft es raus. Und das hat Jesus seinen Jüngern immer wieder gelehrt. Jesus hat seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, by the way, auch schon vorher, aber auch in diesen 40 Tagen zwischen Ostern und Auffahrt, immer wieder von dem Reich Gottes erzählt. Er hat gesagt, hey, mit mir ist etwas ganz Neues angebrochen. Es ist schon mitten unter uns. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wo in dieser Grafik sind denn wir? Es gibt da unten so einen Bereich, tu den mal ein bisschen schraffieren, wo sich die zwei Dimensionen, die alte und die neue Schöpfung, überschneiden. Und genau in diesem Feld leben wir jetzt. Da hat es Einfluss von dieser alten Schöpfung, die Schöpfung, die sich selbstständig gemacht hat, die sich von Gott abgewendet hat, die eigentlich verdammt war, zum Berg abzugehen, die sich nicht mehr selber retten konnte. Und vieles in unserem Leben fühlt sich manchmal nach dieser alten Schöpfung an. Sachen, die nicht funktionieren, wie wir das wollen. Es passiert Hass, es passiert Krieg, es passiert Ungerechtigkeit, Hunger, Hartherzigkeit und so weiter. Es gibt in unserem ganz praktischen Leben, auch als Christen, ganz, ganz viele Sachen, die uns an die alte Schöpfung erinnern, die da irgendwie noch Einfluss hat auf uns. Und gleichzeitig spüren wir immer wieder auch, dass es Elemente in unserem Leben gibt von dem neuen Reich, von dem Reich Gottes, von dieser neuen Schöpfung, von dem neuen Himmel und von dieser neuen Erde. Überall dort, wo Wunder passieren, wo vielleicht jemand geheilt wird, wo Versöhnung passiert, Nächstenliebe, Befreiung. Beides ist eine Wahrheit, beides ist eine Realität und wir kennen die Einflüsse. Wir kennen die Einflüsse von diesen beiden Dimensionen. Wir sind in diesem Spannungsfeld. Wir kennen es aus dem persönlichen Leben, aber auch gesellschaftlich. Und nicht selten ist genau diese Spannung das, was unser Leben so anspruchsvoll macht. Weil wir immer wieder uns wünschen, dass mehr sichtbar wird von dem Reich Gottes, auch in unserem privaten Leben oder in unserem Gemeindeleben. Weil wir aber merken, da gibt es immer wieder auch Kräfte, die uns zurückziehen. Das Leben auf der Erde braucht irgendwo Spannkraft zwischen diesen zwei Polen. Alte Schöpfung, neue Schöpfung. Beides ist eine Realität. Beides ist noch da oder schon da. Wie gut ist es, den nächsten Vers zu lesen, den wir hier in dem Text, den ich vorgelesen habe, auch drin hatten, und zwar der Vers 8. Im Vers 8 lesen wir, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wie gut ist es da zu lesen, dass Jesus die Welt und uns Menschen nicht einfach dem Schicksal überlässt. Dass er einen Stellvertreter schickt, den Heiligen Geist, dass er wie Platz macht für den Heiligen Geist. Ich möchte die Pfingstpredigt, die wahrscheinlich nächsten Sonntag folgt, nicht vorne wegnehmen. Aber es passiert ja dann ab Pfingsten genau das, was Jesus da ihnen sagt. Es geht nur noch wenige Tage. Und dann wird der Heilige Geist ausgegossen werden. Und nicht nur ganz punktuell auf einzelne Personen wie im Alten Testament, sondern auf richtig viele Menschen. Die Jünger werden davon betroffen sein und viele andere auch. Der Heilige Geist ist die Zutat, die gefehlt hat, dass die Kirche entstehen kann. Und es ist die Zutat, die uns hilft, die Spannung zwischen diesen zwei Welten auszuhalten. In dem Zustand von, das Reich Gottes ist schon da, aber eben noch nicht ganz. Und der Heilige Geist wird uns Kraft geben, das heisst in dem Text. Der Heilige Geist wird ausgossen über euch und ihr werdet Kraft bekommen. Wer will das nicht? Ihr werdet Kraft bekommen, meine Zeugen zu sein. Ich glaube, Jesus lädt uns da wirklich ein zum Leben mit ihm. Ein Leben in seiner Nachfolge. Und er lädt die Jünger, aber auch uns bewusst in dem schraffierten Bereich zurück. Und er selber ist ja dann der Prototyp. Wir müssen nicht in dem schraffierten Bereich hinein sein und Angst haben, wo alles hinläuft. Sondern Jesus hat es uns ja vorgemacht. Jesus ist ja durch den Tod durchgegangen. Und Jesus ist jetzt, wie gesagt, die neue Schöpfung am Aufrichten. Er ist der Prototyp. Und er spricht uns zu, dass wir die sind, die seine Geschichte weiterschreiben, wo er angefangen hat. Und er gibt einen Auftrag mit, sind meine Zeugen, sind mutig. Ihr seid in dieser Welt, in diesem schraffierten Bereich, ihr seid nicht alleine. Der Heilige Geist wird euch dazu befähigen. Und so dürfen wir feststehen, auch in Zeiten, wie wir es jetzt gerade haben, wo wir vielleicht unsicher sind oder da und dort ängstlich, wir dürfen wissen, dass die Rettung von dieser Welt nicht auf unseren Schultern liegt. Die Rettung von der Welt hat Jesus bereits vollbracht. Es wird da hingehen. Auch wenn man da unten ist, ist es manchmal anstrengend. Aber wir wissen, auf was es hinläuft. Wir wissen, auf was es hinläuft. Und wir dürfen durch die Kraft vom Heiligen Geist, der in uns lebt, Zeugen sein. Zu dem lässt er uns ein. Und noch eine kurze Anmerkung, vielleicht kommt das ja dann auch nächsten Sonntag. Der Heilige Geist ist grundsätzlich, also er ist halt ein Teil von Gott, gell? Und darum ist er ein Gentleman. Ist ja Gott immer. Er drängt sich ja nie auf. Also vielleicht hat jetzt der eine oder andere gedacht, ja, ich fühle mich eigentlich gar nicht so wahnsinnig kräftig vom Heiligen Geist. Ich bin mir bewusst, mit dem Glauben ist es nicht wie bei der Mathe. Es ist nicht so ganz so logisch und einfach. Aber was für mich klar ist, ist, der Heilige Geist wird dort spürbar werden, wo wir im Raum gehen. Er wird sich den Raum nie selber nehmen. Das ist ein wesentlicher Aspekt von Gott und vom Heiligen Geist auch spezifisch. Er wird sich den Raum nicht einfach aktiv nehmen, sondern es geht auch darum, ihm von uns aus bewusst zu entscheiden, ich will dem Heiligen Geist Raum geben mir. Und dann, glaube ich, können wir uns auch darauf verlassen, dass die Kraft wird zunehmen wird und der Frieden wird zunehmen, der da verheißen ist. Ich möchte zum letzten Vers kommen, das ist der Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Was steht ihr da und schaut in den Himmel rauf? Sagen die zwei. Und ich stelle mir die Szene vor, oder die Jünger völlig baff, was ist jetzt da gerade passiert? Und irgendwie überfordert mit der Situation. Und wahrscheinlich auch frustriert und traurig. Und jetzt ist da unser Jesus, den wir so gerne mit der Zeit verbracht haben, schwupps, einfach plötzlich verschwunden. Und jetzt kommen die zwei in weiß gekleideten Männer, vermutlich Engel, und die rücken die Perspektive von diesen Jüngern wieder gerade. Also nicht erst eine Woche später, sondern sofort. Jetzt, in dieser Situation, wo Jesus weg ist, müssen die Jünger hören von diesen Engeln, jetzt geht es um euch. Jetzt geht es darum, dass ihr in die Aktion kommt. Jesus hat doch gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein mit der Kraft vom Heiligen Geist. In Jerusalem und Judäa und Samarien und bis an das Ende dieser Welt. Natürlich wird weiterhin Hilfe von Gott kommen, auch wenn Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist. So, der Blick in den Himmel ist nicht ganz falsch. Aber Zeugen sein ist mehr als das. Wenn Jesus da davor redet, dass wir seine Zeugen werden sein, dann ist es mehr als in den Himmel schauen und beten. Zeugen sein heisst, etwas bezeugen, für etwas einstehen. Und ich glaube, wir dürfen uns von diesen Sätzen herausfordern lassen. Auch wir sollten nicht einfach da stehen und in den Himmel schauen, warten und beten, bis Gott vielleicht irgendetwas macht. Manchmal macht er das. Aber dazwischen sind wir immer wieder eingeladen, Zeugen zu sein. Oder Botschafter, das ist ein Wort, das mir sehr gut gefällt. Botschafter von dem neuen Reich. Wie könnte das aussehen? Ja, also Zeugen sein bedeutet aktiv sein. Wir Christen sind also eingeladen, uns nicht zurückzuziehen von dieser bösen Welt, damit sie uns ja nichts anhaben kann. Keine Weltflucht und Rückzug und jetzt schauen wir in den Himmel und dem Jesus nach und hoffen, dass er bald wieder kommt. Sondern wir dürfen uns dort beteiligen, wo Gott dran ist. Ich habe es vorher schon gesagt, Gott ist gerade dran, Jesus ist gerade dran, seine Schöpfung wieder auf die Füße zu stellen. Er ist gerade dran, alles wieder herzustellen. Es läuft auf das raus. Und wir sollten uns da auch nicht irgendwie beteiligen bei allen Weltuntergangstheorien. Es gibt eine Welt, die untergeht, aber die interessiert uns auch nicht. Grundsätzlich sind wir Bürger von dem neuen Reich, wo bereits jetzt schon Realität ist und wir wissen, auf was es herläuft. Und Jesus und Gott ist dran, das wiederherzustellen. Und unser Job als Zeugen, als Botschafter von dem Reich Gottes ist es, mitzuhelfen bei dieser grossen Wiederherstellungstour. Da kann man sagen, ja, was muss dann wiederhergestellt werden? Was ist dann eigentlich kaputt gegangen? Kaputt gegangen sind Beziehungen. Beziehungen von Mensch zu Gott und von Mensch zu Mensch auf der Horizontalen. Das ist kaputt gegangen. Und Gott ist gerade dran, das wieder in die Ordnung zu bringen. Vielleicht haben wir da und dort die Gelegenheit, um einem Menschen, der keine Hoffnung mehr hat, zu zeigen, was wir für eine Hoffnung haben in Jesus. Vielleicht geht es darum, jemandem zu helfen, die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen, mit Gott Frieden zu finden. Zu zeigen, was Offenbarung 21 für ein Bild malt und wie uns das motiviert. Vielleicht geht es aber auch darum, einfach Menschen liebevoll unter den Arm zu greifen. Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit, Nächstenliebe. Sich mit Armen, mit Leidenden, mit Ausgeschlossenen solidarisieren. Halt so, wie das Jesus gemacht hat. Das ist evangeliumsgemäss. Ganz einfach gesagt könnte man sagen, Zeugen sein heisst, den Menschen um uns herum zu zeigen, wie die Ewigkeit aussieht. Auf was es herläuft. Und es dünkt mich wichtig, dass wir die Spannung nicht versuchen aufzulösen. Wir stehen mit beiden Beinen fest in dieser Welt. Wir flüchten nicht da raus. Aus irgendeinem Grund hat Jesus uns da hergestellt. Nicht in den Himmel schauen zu lang. Wir sind mit beiden Beinen dieser Welt. Wir wollen nicht irgendwie flüchten und möglichst schnell davon. Keine Weltflucht. Sondern wir wollen mit Wort und Tat bekennen, was Jesus für uns ist, was er in unserem Leben tut. Und wir dürfen wie wissen, so fest unsere Beine in dieser Welt verankert sind, so sehr schauen unsere Augen und schweift unser Blick in die Ewigkeit. Wir wissen, auf was es wird rauslaufen. Und das ist das, was die Menschen wissen müssen. Wir wissen, wo es wird rauslaufen. Wir wissen, dass Jesus uns an der Auffahrt vorangegangen ist und wir tragen die gleiche Hoffnung und die gleiche Zuversicht in uns, dass wir ihm hinein werden gehen. Und ich glaube, das ist ansteckend. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Ich habe gesagt, es gibt gute Gründe, wieso Jesus gegangen ist. So sehr wir uns manchmal wünschen, dass er noch da wäre. Der eine Grund oder der erste Grund ist, er musste zurückgehen zum Vater, weil er an Ostern zum König dieser Welt gekrönt wird. Und der Platz zur Rechten von Gott, das ist der Regierungsplatz. Jesus, das ist eigentlich, die Auffahrt ist eigentlich der letzte Schritt zur Krönung von Jesus. Er hat wieder müssen gehen. Es ist gut, ist er weg, weil er sitzt jetzt dort, wo man von dort aus kann, wo man regieren kann. Etwas Zweites, ein guter Grund, wieso er gegangen ist, er ruft uns in Aktion. Er bringt uns in Tat. Er lässt uns sein Werk tun. Die Jünger, die das ja als Erste hören, werden später die gute Botschaft vom Evangelium tatsächlich bis ans Ende dieser Welt tragen. Und der Missionseifer von diesen paar wenigen Leuten hat gelangt, um eine Bewegung zu starten, wo wir heute Teil davon sind. Wer weiß, ob das alles passiert wäre, wenn Jesus geblieben wäre. Jesus an dem einen Ort, in dem einen Land mit diesen paar Menschen, ist nicht die gleiche Dimension. Durch das Gehen von Jesus und das Hineinrufen der Jünger in seine Geschichte, in seine Story, und gleichzeitig ruft er uns ja das rein, durch das hat das ganze Kreis gezogen, wo die ganze Welt umfasst hat. Und das Dritte ist, ebenfalls ganz wichtig, er schickt den Heiligen Geist, der auf die Menschen ausgegossen sind, die mit Jesus leben wollen. Er macht Platz, der sichtbare Jesus macht Platz für den unsichtbaren Heiligen Geist, der aber allen Menschen angeboten wird, als Supporter, als Tröster. Es ist so, Jesus lässt die Jünger und er lässt auch uns an der Auffahrt zurück. Aber er lässt uns zurück mit einer Perspektive. Schaut, das Reich Gottes hat angefangen. Es ist eine Realität. Und auf das läuft es raus. Auf das läuft es raus. Er lässt uns zurück mit einer Perspektive. Er lässt uns auch zurück mit einem Helfer, mit einem Supporter, mit dem Heiligen Geist, wo wir immer wieder eingeladen sind, irgendwie Raum zu machen in unserem Leben. Ich brauche manchmal für mich selber auch hier wieder ein Bild, wo ich ein Strichmännchen mache und dann ein kleines Strichmännchen drin, wo quasi der Heilige Geist symbolisiert. Und je grösser das er wird, desto mehr drückt es die unansehnlichen Eigenschaften von mir weg. Je mehr Raum, dass der Heilige Geist in mir einnimmt, desto weniger Platz hat es für mich und für meine schlechten Angewohnheiten. Aber er wird das nicht aktiv machen. Also er schenkt uns durch sein Gehen auch einen Supporter, den Heiligen Geist, wo wir eingeladen sind, ihm wirklich Raum frei zu schaufeln in unserem Leben. Und er gibt uns einen Auftrag. Der Auftrag ist, seine Zeugen zu sein. Auffahrt ist also nicht ein Abschied. Wenn Jesus da in den Himmel auffahrt, ist es nicht ein Abschied, sondern es ist eigentlich der Anfang von einer neuen Zeitrechnung. Der Ball rollt. Das Reich Gottes ist angebrochen. Es verbreitet sich. Lasst uns das Spiel mitspielen. Und denken wir daran, was im Vers 11 auch steht. Jesus wird zurückkommen. Der König wird zurückkommen und sein Reich vollenden. Er wird gleich zurückkommen, wie er gegangen ist, heisst es da im Text. Er wird offensichtlich auf einer Wolke, wo er gegangen ist, wieder zurückkommen. Und er wird sein Reich aufrichten. Ich bete noch. Jesus, ich bin immer wieder begeistert von dir, wenn ich in der Bibel lese, wie du einfach wie du gewesen bist, wie du Menschen involvierst in deinen Plan. Jesus, wir sind so dankbar, dass du, was du an Ostern gemacht hast, dass wie eine neue Zeitrechnung angefangen hat an Ostern. Dass sich die Frage nicht mehr stellt, wer ist Sieger und wo läuft das Ganze hin, sondern du hast es ein für alle Mal geklärt. Ich danke dir, dass du uns als fähige Partner siehst, dass du uns in deine Mission rufst, in deine Nachfolge und dass du sagst, dass wir es auch können mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Wir sind so dankbar für das und beten, dass du uns auch immer wieder befähigst, wirklich können Zeugen sein, Zeugen von dem neuen Reich. Wir wollen uns nicht beteiligen bei irgendwelchen Verschwörungstheorien, die Welt geht ins Grund. So, die Welt, die ins Grund geht, die hat eh keine Zukunft gehabt, aber da gibt es ein neues Reich, das abgebrochen ist. Ich bete, dass wir gute Botschafter sein von dem neuen Reich, das du aufbaust. Und danke vielmals für das Bild von Offenbarung 21, das mich bewegt. Was heisst, dass du wieder wirst unter den Menschen wohnen, oder wenn man da wörtlich übersetzt, zelten. Du schlägst dein Zeltlager wieder auf, wie du bei den Israeliten schon gemacht hast. Du wirst wieder unter uns sein. Und das ist ein Ort, wo es kein Leid mehr gibt und kein Krieg und keine Not. Und Jesus, wir sind so dankbar, dass es auf das hinlaufen darf. Und ich bete, dass unser gegenwärtiges Leben in deiner Nachfolge wirklich darf, ja, gefestigt sein im Hier und Jetzt. Du hast uns zurückgelassen aus irgendeinem Grund. Dass unsere Augen aber immer wieder dürfen, ja, das neue Reich sehen, den neuen Himmel und die neue Erde. Und dass das unser Handeln und unser Denken und unser Reden im Hier und Jetzt beeinflussen darf. Dass wir Hoffnung und Perspektive haben in dir, Jesus. Amen.